zwischen Sümpfen und Bassins. Niederländische Spuren in Potsdam. Ein Audiowalk des Potsdam Museum in Kooperation mit dem Studiengang Europäische Medienwissenschaft, Fachhochschule Potsdam und Universität Potsdam. Ein Seminargruppenprojekt unter der Leitung von Anna Opel.
Also über die Holländer in Potsdam weiß ich, dass der Soldatenkönig, der hatte eine Vorstellung, der war mal in Amsterdam und der wollte ganz gerne so etwas, das hat ihm gefallen, sollte das gerne auch hier haben.
Zum holländischen Viertel in Potsdam kann ich gar nicht so viel sagen, aber ich denke mal, das kommt aus der Hugenottenzeit unter Friedrich dem Großen. Jeder nach seiner Fasson.
Also meine Vorkenntnisse sind, die haben das hier gebaut, weil das die Holländer Arbeiter hier waren. Und da hat dann der, ja, wie heißt denn der Prinz, der König. Und einer hat gesagt, ich baue für euch hier ein Viertel, wo ihr schlafen könnt und ihr arbeitet für mich.
Ja, in Holland gibt es sehr, sehr gutes Gras, merkt euch das.
Und ich finde, es sieht sehr, sehr holländisch aus in dem Viertel.
Und ja, mehr kann ich gar nicht zu sagen, wie die Holländer nach Potsdam kommen.
Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Alten Markt. Wir suchen Holland in Potsdam und beginnen hier. Denn die niederländischen Einflüsse im Stadtbild beschränken sich nicht auf das holländische Viertel. Erkunden Sie mit uns die Potsdamer Innenstadt. Es geht am alten Stadtkanal entlang, in die Lindenstraße, bis ins holländische Viertel. Gehen Sie zuerst einmal auf die Mitte des Platzes und richten Sie Ihren Blick auf das Gebäude, in dem sich heute das Potsdam-Museum befindet. Auch das ist ein Stück Holland in Potsdam, damals erbaut als Rathaus. Hier am Obelisken bleiben Sie stehen. Friedrich II., der Große, wie er auch genannt wird, ließ das Rathaus von 1753 bis 1755 durch Jan Baumann errichten. Jan Baumann war ein niederländischer Zimmermann und Baumeister, von dem Sie im Laufe dieses Audiowalks noch mehr hören werden. Betrachten Sie das Gebäude mit dem goldenen Adler über der Krone im First. Vorbild des prunkvollen Baus war zwar eher die Barockarchitektur aus Italien, dennoch lässt sich in seinen Kuppeln und Säulen der klassizistische Einfluss des niederländischen Architekten Philips Wingboons finden. Wingboons hatte im 17. Jahrhundert mehrere Gebäude in Amsterdam konstruiert. Sehen Sie dort auf dem Dach den goldenen Atlas, wie er die Last der Weltkugel auf seinen Schultern trägt? So eine Figur findet sich auch auf der Rückseite des ehemaligen Rathausgebäudes in Amsterdam. Auch Philips Wingboons hatte einen Entwurf eingereicht. Seine Vorlage wurde jedoch von den Amsterdamer Ratsherren abgelehnt. Gut möglich, dass sich Jan Baumann von diesem Entwurf inspirieren ließ, als er das Potsdamer Rathaus plante. Der Atlas, den Sie dort sehen, war ursprünglich aus Blei und wog 120 Zentner, also 6000 Kilogramm. Er war so schwer, dass er 1776 auf die Straße stürzte. Danach wurde er durch eine neue Figur aus Kupfer ersetzt, die hohl ist und deshalb nur 12 Zentner wiegt, also nur etwa 600 Kilogramm. Den Zweiten Weltkrieg hat der Atlas tatsächlich überlebt. Nun thront er nach einer Restaurierung wieder auf dem Gebäude. Eines müssen wir unbedingt klarstellen, bevor es weitergeht. Wir sagen Holland, meinen aber eigentlich die Niederlande. Denn Holland ist nur ein geografischer und verwaltungspolitischer Teil der Niederlande unter anderen. Die niederländische Regierung hat im Jahr 2020 in Zusammenarbeit mit der Tourismusbranche entschieden, Holland nicht mehr als Synonym für die gesamten Niederlande zu verwenden. Und wir tun das auch nicht. Begriffe wie holländisches Viertel oder holländisches Haus aber verwenden wir als Eigennamen, die während ihrer Entstehungszeit im 17. und 18. Jahrhundert geprägt wurden. Also, woran denken Sie, wenn Sie Grachten, roten Backstein, Glockentürme vor sich sehen? Die Rede ist nicht von Amsterdam. All dies findet man auch in Potsdam. Aber warum? Das erklären wir Ihnen auf dem Weg zu unserem nächsten Stopp, dem alten Stadtkanal. Los geht's! Wir lassen die Nikolaikirche links liegen, das große Kirchengebäude hier auf dem alten Markt, und gehen rechts in die Straße am Alten Markt. Sind Sie bereit für ein kleines Nest, das zur prachtvollen Residenzstadt aufsteigen will? Für einen preußischen König, der erstmals eine Armee zur wirksamen Abschreckung zusammenstellt, der schon allein aus diesem Grund seine Stadt vergrößern muss? Sind Sie bereit für Entwässerung und Transportkanäle und für eine frühe Form der Arbeitsmigration? Also, wie kommen die NiederländerInnen nach Potsdam? Die Antwort ist im Grunde simpel. Begeben wir uns auf eine Zeitreise. Wo sich heute Plattenbauten, breite Alleen und Schlösser im Rokoko und barocken Stil tummeln, war bis ins 17. Jahrhundert alles Wald und Sumpf. Also passen Sie auf, wo Sie hintreten. Potsdam war ein unbedeutendes Nest mit weniger als 1000 Seelen und nur 220 Häusern. Der Dreißigjährige Krieg hatte die Brandenburger Bevölkerung um 50% geschrumpft. Armselig und rückständig soll Potsdam damals gewesen sein. Um die enormen Verluste auszugleichen, bemühte sich der große Kurfürst Ende des 17. Jahrhunderts um neue SiedlerInnen. Das waren zuerst vor allem hugenottische Gruppen aus Frankreich, außerdem auch pfälzische und schweizerische Glaubensgeschwister, die offen waren für einen Neuanfang in Brandenburg. Auch einen guten Draht in die Niederlande hat schon der große Kurfürst gepflegt. Sind Sie schon am Ende des Fußgängerweges angekommen? Am Zeichen der Apotheke zu Ihrer Linken? Gehen Sie hier nicht geradeaus über die Ampel, sondern biegen Sie nach links ab. Und dann weiter geradeaus Richtung Bildungsforum. Dort befindet sich auch die Stadtbibliothek. Der große Kurfürst hat wichtige Jugendjahre am Hof Oranien-Nassau in den Niederlanden verbracht und sich dort den Wind der Zukunft um die Nase wehen lassen. Die Seefahrernation hatte sich im 16. Jahrhundert zu einer der führenden Industrie- und Handelsnationen gemausert. Auch technisch war sie fortschrittlich. Vor allem das niederländische Wissen über Entwässerung und Wasserwirtschaft war in Potsdam überaus gefragt. Sie erinnern sich, hier war überall Sumpf. Auch hier waren die Lande niedrig. Das ganze Eiland muss ein Paradies werden. Das habe sein Freund Moritz von Nassau-Siegen dem großen Kurfürsten vorgeschlagen. Visionen muss man haben und Ideen, wie man sie umsetzt. Wenn das Bildungsforum jetzt links von Ihnen liegt, sind Sie richtig. Gehen Sie weiter geradeaus über die Ampeln. Vorsicht, hier fahren Autos. Sehen Sie da vorn schon Moore und Wolf, das Geschäft für Küchen und Möbel gegenüber? Dort ist unsere nächste Station. Der große Kurfürst wollte aus dem kleinen Brandenburg ein bedeutendes Fürstentum machen. Er brauchte Leute, eine Armee, einen Hof. Er brauchte Platz. Um Fachkräfte nach Brandenburg zu holen, bot er Siedlungswilligen Sonderrechte an. Das waren vor allem Steuervorteile und Baumaterialien. Für die in Frankreich verfolgten Hugenotten sehr wichtig war die Freiheit, ihren protestantischen Glauben ausüben zu können. Dies war ihnen hier erlaubt. Die Toleranz gegenüber anderen Religionen war die Voraussetzung für die erste Einwanderungswelle, die Ende des 17. Jahrhunderts über 20.000 NeubürgerInnen an die Brandenburger Ufer spülte. Wenn Sie an der Ampel angekommen sind, gehen Sie auf die Hinweissäule auf der anderen Straßenseite zu und bleiben Sie dort stehen. Drücken Sie auf die Pausentaste, bis Sie drüben sind. Wenn Sie wieder vor dem Küchengeschäft neben den Hinweisen stehen, drücken Sie wieder auf Play. Bis gleich. Das Edikt von Potsdam aus dem Jahr 1685 war das erste Einwanderungsgesetz in Europa. Unter den preußischen Regenten taten besonders der große Kurfürst und Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, viel dafür, Potsdam für EinwanderInnen attraktiv zu machen. Bevor man hier bauen konnte, mussten die feuchten Wiesen trockengelegt werden. Und darauf verstanden sich die NiederländerInnen besonders gut. Schauen Sie, wir sind schon ganz in der Nähe des nächsten Stückes Holland in Potsdam, dem ehemals 1840 Meter langen Stadtkanal. Ja, da vorne. Sie haben richtig gesehen, der Kanal führt heute kein Wasser mehr. Gehen Sie am Küchengeschäft entlang und überqueren Sie die Yorkstraße an der Stelle, wo das rot-weiße Durchfahrtverbotenschild steht. Dort, wo der Kanal beginnt. Vorsicht, die Autos kommen von links. Hier auf der linken Seite des Kanals gehen Sie weiter bis zur leicht gebogenen Brücke. Auf der anderen Kanalseite erkennen Sie eine Litfaßsäule. Bereits Ende des 12. Jahrhunderts hatte es in der Gegend erste Entwässerungsversuche gegeben. Im Jahr 1722 gab der Soldatenkönig den Auftrag, hier einen Kanal nach Vorbild der niederländischen Grachten zu bauen. Der Havelkanal wurde ausgehoben, begradigt und mit Eichenholz verschalt und eignete sich dann auch als Transportweg. Unter der Regierung seines Sohnes und Nachfolgers, genau, das ist jetzt Friedrich der Große, wird der Kanal später sogar mit Sandstein verschalt. Es entstehen 9 steinerne Brücken und kunstvolle Eisengeländer. Heute kaum noch vorstellbar, wie prächtig dieser Wasserweg einmal gewesen sein muss. Weil das Wasser aber irgendwann zu stinken begann, forderten AnwohnerInnen bereits 1809, den Kanal zuzuschütten. Sie konnten sich zuerst nicht durchsetzen. Sind Sie schon bei der Brücke? Gehen Sie hinüber, dann weiter in die gleiche Richtung, nur auf der anderen Seite. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Teile des Kanals restauriert. Im Jahr 1965, zu DDR-Zeiten, wurde er wieder zugeschüttet und lange als Parkplatz genutzt. Sie merken, es geht hin und her mit diesem Kanal. Nach der Wende steht die Rekonstruktion der barocken Stadt auf der Agenda. Die Arbeiten am Kanal beginnen 1999. Sie werden fast ausschließlich durch Spenden finanziert. Wenn Sie die grünen Pfosten am Geländer genauer betrachten, finden Sie die Namen der SpenderInnen. Für 1050 Euro konnten die Pfähle symbolisch erworben werden. Halten Sie dort an, wo der Abgang hinunter zum Grund des Kanals führt. Mindestens einen der Spender kennen Sie. Na, haben Sie ihn entdeckt? Hier, der linke Pfosten am Treppenabgang. Loriot, bürgerlich Vico von Bülow, gebürtiger Brandenburger, hat auch gespendet. Gehen Sie nun die Treppen hinunter und nehmen schräg rechts den nächsten Aufgang, um auf die andere Seite des Kanals zu gelangen. Trauen Sie sich. Wenn Sie lieber außen herum gehen möchten, dann drücken Sie an dieser Stelle auf Pause und starten den Audiowalk wieder, wenn Sie auf der anderen Seite angekommen sind. Unser nächstes Ziel ist der Park gegenüber. Achtung, Autos! Im Park biegen Sie direkt nach rechts und folgen der niedrigen Betonbegrenzung auf der rechten Seite. Wenn Sie aus Potsdam sind, ahnen Sie vielleicht, wohin unsere Reise geht. bleiben sie stehen. Hier am Glockenspiel der Garnisonkirche. Es wurde im April 1991 auf der Plantage aufgestellt und spielte seither zu jeder vollen Stunde die Melodie »Lobe den Herrn«. Ganz so, wie es seit Ende des 18. Jahrhunderts gewesen ist. Hören Sie etwas? Nein? Das liegt daran, dass die Glocken im Jahr 2019 stillgelegt wurden. Die Inschriften in der Rekonstruktion des Glockenspiels waren durch Gutachter als geschichtsrevisionistisch und unzumutbar eingestuft worden. Die Traditionsgemeinschaft Glockenspiel e.V. hatte der Stadt Potsdam gleich nach der Wende ein politisch überaus problematisches Geschenk gemacht, wie sich herausstellte. Ebenso wie der Neubau der Garnisonkirche sind auch die Glocken seit Jahren ein Streitpunkt der Potsdamer Stadtpolitik. Gestritten wird um die Symbolkraft historischer Orte, um Werte, letztlich um die Identität der Stadt Potsdam. Nachdem der erste Kirchenbau aus dem Jahr 1722 dem noch nicht ausreichend entwässerten Baugrund nicht standhielt und abgetragen werden musste, beauftragte der Soldatenkönig seinen Architekten Philipp Gerlach schon kurz darauf mit dem Bau eines neuen Gotteshauses. Bei seiner Reise in die Niederlande 1732 hatte der König die dortigen Glockentürme imposant gefunden. Einen solchen Turm wünschte er sich für die Kirche der Militärgemeinde. Berühmte Glockenspielbauer aus Amsterdam bauten damals das Glockenspiel der Garnisonkirche. Es ist also auch ein Stück Holland in Potsdam. Schauen Sie Richtung Spielplatz. Dahinter erkennen Sie den von Baugerüsten eingerahmten Turm. Oder ist die Kirche vielleicht schon fertig, wenn Sie das hören? Dass es Streit um Kirche und Glockenspiel gibt, hat wie gesagt mit der Symbolkraft dieses Ortes zu tun. In der NS-Zeit wurde die Kirche von den Machthabern als Symbol der preußischen Werte missbraucht. Adolf Hitler ließ sich über dem Grab von Friedrich dem Großen medienwirksam fotografieren. Das Foto, auf dem Reichspräsident Hindenburg ihm die Hand reicht, ging im März 1933 um die Welt. Es sollte Hitlers Herrschaft auch vor den konservativen Kräften des Reiches legitimieren. Im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, wurde die Garnisonkirche im Jahr 1968 im Auftrag des SED-Regimes unter heftigem Protest der Stadtgemeinschaft gesprengt. Nun wird sie wieder aufgebaut. Merken Sie das? Dieser kostspielige Wechsel von Aufbauen und Abreißen? Der Soldatenkönig ließ sich übrigens in der Gruft der Garnisonkirche bestatten. Auch sein Sohn und Nachfolger Friedrich der Große wurde dort beigesetzt. Gegen seinen Willen. Eigentlich wollte er bei Schloss Sanssouci begraben werden, weit weg vom Vater. Sie wissen vielleicht, wie sehr er unter der militärischen Erziehung seines Vaters gelitten hat. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden beide Särge in Sicherheit gebracht. Nach mehreren Umzügen liegt der Soldatenkönig nun seit 1991 im Kaiser-Friedrich-Mausoleum bei der Friedenskirche im Park Sanssouci. Sohn Friedrich wurde in einer Gruft auf der Terrasse des Schlosses neben seinen Hunden bestattet, ganz wie er es in seinem Testament verfügt hatte. Kommen Sie, wir gehen weiter. Zum nächsten Stück Holland in Potsdam. Rechts von dem Glockenspiel geht ein Weg in Richtung Kanal. Dem folgen wir. Die Fahrradständer lassen wir links liegen. Geradeaus bis zur Straße. Auf der anderen Straßenseite ein prunkvolles Gebäude. Aber wir müssen rechts an die Straßenecke. Den Kanal im Blick. Es geht dem gelben Eckhaus entgegen. Wir überqueren die beiden Straßen, die den Kanal rechts und links säumen. Achtung, hier biegen Autos ab. Thank you. Folgen Sie der Straße auf dem Bürgersteig. Links sausen die Autos vorbei. Sehen Sie am Ende der Straße die Ampeln blinken? Bis dahin gehen wir. Diesen Teil der Stadt gibt es übrigens schon seit 1722. Aus nur 355 Häusern bestand Potsdam damals. Heute sind es mehr als 20.000. Der Soldatenkönig hat mit seinen Stadterweiterungen viel dafür getan, dass Potsdam auch politisch groß wurde. Sparsam, was seine Hofhaltung angeht, floss das meiste Geld damals in den Aufbau seiner Soldatentruppe. Wer hätte das gedacht? Eine Armee aus Männern, die alle mindestens 1,88 Meter messen sollten. Die langen Kerls. Und da die langen Kerls in der Stadt auch schlafen, essen und leben sollten, musste Potsdam erweitert werden. Damals und besonders unter dem effizienten Soldatenkönig wurden Bauvorhaben noch schnell umgesetzt. Schon 11 Jahre nach Beginn der Erweiterung hatte sich die Anzahl der Häuser verdreifacht. Sie haben richtig gehört. 1733 gab es in Potsdam 1150 Häuser. Diese Bauphase nennt man heute die zweite barocke Stadterweiterung. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt begannen auch die Bauarbeiten am holländischen Viertel. Der erste Spatenstich. Sie wissen schon. Sind Sie schon an der Ampel angekommen? Unser Ziel ist das schräg gegenüberliegende Eckhaus. Ein rotes LBS-Logo auf der Fassade. Sie haben jetzt zwei Ampeln vor sich. Pausieren Sie den Audio-Walk hier kurz, damit Sie nichts verpassen. Wenn Sie vor dem Eckhaus stehen, können Sie wieder auf Play drücken. Bis gleich. Hallo, schön, dass Sie wieder da sind. Hier, wo Sie jetzt stehen, war Potsdam 1722 zu Ende. Eine 2,60 Meter hohe Mauer umgab die Stadt. Sie verlief entlang der Schienen, die jetzt vor uns auf der Charlottenstraße liegen. Sehen Sie geradeaus und die Straße runter das Gebäude mit den Säulen? Das ist die alte Wache. Sie war ein Eckposten an der Stadtmauer, die dahinter links abbog. Damals patrouillierten von dort aus die langen Kerls. Wir laufen in Richtung dieses alten Wachpostens und folgen damit dem Verlauf der ehemaligen Stadtmauer. Bleiben Sie auf Ihrer Straßenseite. Stellen Sie sich vor, rechts läge eine weite Fläche vor Ihnen. Vielleicht Bäume oder Wiesen. Links die hohe Mauer. Geradeaus geht es, weiter bis zur nächsten Häuserecke. Eine ziemlich spitze Ecke. Hier biegt die Lindenstraße rechts ab und wir mit ihr. Hier beginnt auch die schnuckelige Innenstadt Potsdams, gesäumt von kleinen, farbenfrohen Fachwerkhäusern. Hinter ihnen der Autolärm. Würden Sie hier gerne wohnen oder Urlaub machen? Bleiben Sie vor der Hirschapotheke stehen und lassen Sie den Blick über die gegenüberliegende Häuserzeile streifen. Was heute so malerisch ist, war damals kostengünstig und genormt. Heute würden wir von Sozialbauten sprechen. 20 Quadratmeter Stube pro Haushalt, in Reih und Glied gesetzt für Handwerksfamilien. Sie lieferten das Brot für die Stadt, Bier, Perücken und Handschuhe, bauten und reparierten Straßen und Häuser. Sie alle mussten nicht nur ihre Familien ernähren, sondern auch 2 bis 4, in großen Häusern manchmal bis zu 6 unverheirateten Soldaten, eine Unterkunft bieten. Die Stuben im Obergeschoss waren so gebaut, dass vier Soldaten darin Platz fanden. Heute kann hier von Sozialbau keine Rede mehr sein. 700.000 Euro müssen Sie mindestens hinblättern, wenn Sie so ein Häuschen haben wollen. Zu kaufen gibt es aber sowieso fast nichts mehr. Und auch bezahlbare Mietwohnungen sind rar, sagt Johanna, die 2020 für ihr Masterstudium nach Potsdam ziehen wollte.
Also ich habe über ein Jahr gesucht und dann bin ich wirklich eigentlich nur fündig geworden, weil ich einen Oldschool-Aushang gemacht habe hier in der Stadt, worauf sich jemand gemeldet hat, weil ich wirklich auf diesen Plattformen, wo man sonst so sucht, gar keine Chance gesehen hat. Da hätte man wirklich 24/7 online sein müssen, direkt schreiben müssen und direkt zum Anschauen kommen. Und natürlich der Preis spielt eine riesengroße Rolle. Je weiter es in der Innenstadt ist, desto teurer wird es halt. Und ich wollte auch nicht so weit nach draußen ziehen. Da wäre die Miete vielleicht für eine Einzimmerwohnung so bei 500, 600 Euro gewesen. Hier sind wir mit allem drum und dran, warm jetzt bei 750 Euro. Das ist schon wirklich heftig und das kann ich mir auch eigentlich nur leisten, weil ich arbeite und weil meine Eltern mir Gott sei Dank noch ein bisschen unter die Arme greifen.
Aus den einstigen Sozialbauten sind begehrte Stadtwohnungen geworden. Saniert, gedämmt und aufgehübscht. Für die meisten Menschen zu teuer. Weiter geht es bis zur nächsten Querstraße. Überqueren Sie die Fußgängerzone. Slalom um die anderen BesucherInnen herum. Sind Sie schon an der Ecke Lindenstraße, Brandenburger Straße angekommen? Schauen Sie mal nach unten. Da, eingebettet in den Bürgersteig, ist eine Tafel. Na los, sehen wir mal nach, was es damit auf sich hat. Noch 61 Schritte bis zum Ziel, die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55. Sehen Sie, wo die weiße Linie beginnt? Folgen Sie ihr und zählen Sie Ihre Schritte. Na, angekommen? Wie viele Schritte haben Sie gemacht? Sie befinden sich nun vor einem großen Backsteinhaus der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55. Wechseln wir die Straßenseite. Von dort drüben haben Sie einen besseren Blick auf das barocke Stadtpalais. Aber Vorsicht, hier fahren Autos. Das große holländische Haus wurde 1733 bis 1737 erbaut. Hierzu beauftragte der Soldatenkönig den Architekten und Baumeister Philipp Gerlach. Wir hatten schon von ihm gehört. Es ist derselbe, der auch die Garnisonkirchen in Potsdam und Berlin entworfen hat. Einer, dem der Soldatenkönig seine Erweiterungsprojekte gern anvertraute. Zuerst stand hier nur die Nummer 54. Die Nummer 55, der linke Teil, wurde erst im 19. Jahrhundert hinzugefügt. Das Haus ist eines von vielen niederländisch beeinflussten Bauten hier in Potsdam. Vermutlich das erste Haus, das im Stadtgebiet aus Ziegeln errichtet wurde. Noch heute hebt es sich durch seine prachtvolle Bauweise vom Rest der Straße ab. Es ist ein Traufenhaus, das heißt, das Dach verläuft waagerecht zur Straße. Typisch niederländisch. Die Ziegel, aus Lehm gebrannte Backsteine, stammten aber nicht aus den Niederlanden, sondern aus dem Land Brandenburg. Hier gab es viel guten Lehm und somit auch viele Ziegeleien. Die extravagante Bauweise des großen holländischen Hauses unterstrich den gehobenen Status der damaligen BewohnerInnen. Denn hier wohnten zu Beginn die Kommandanten der königlichen Leibgarde. Das brachte dem Gebäude seinen Beinamen ein, Kommandantenhaus. In den einfacheren, verputzten Fachwerkhäusern in der Nachbarschaft waren die langen Kerls ja immer in Rufnähe. Die Pforte des holländischen Hauses ist übrigens so hoch und breit, dass sogar Kutschen und Pferde hindurchpassen. Im Hinterhaus befanden sich einst Stallungen mit genügend Platz für Futter, Wagen und bis zu 15 Pferde. 70 Jahre wohnten hier die Kommandanten der Stadt, bis der letzte 1806 von Napoleon verwiesen wurde. Mit dem Sieg der Französischen über die preußische Armee wechselte auch das große holländische Haus seine Besitzer. Von 1806 bis 1808 befand sich hier ein Pferdelazarett der französischen Armee. Ja, Sie haben richtig gehört. Vom stattlichen Wohnhaus der preußischen Militärs zum Krankenhaus für die Pferde der französischen Armee. Aber es geht noch weiter mit den unterschiedlichen Nutzungen. Wechseln Sie erneut die Straßenseite und bleiben Sie vor dem Eingangstor stehen. Auch die Gitterstäbe vor den Fenstern sind Teil der Baugeschichte, die diesen Ort prägen. Nach dem Abzug der Franzosen tagte hier die allererste Stadtverordnetenversammlung, bis sie 1817 ins alte Rathaus zog. Im selben Jahr zogen das Stadtgericht und das Gefängnis von dort hierher in die Lindenstraße. Die dunkle Gerichts- und Gefängnisgeschichte des Hauses begann. In der NS-Zeit und auch zu DDR-Zeiten wurden hier politische Gefangene unter teilweise unwürdigen Haftbedingungen verwahrt. Sogar Folterungen sollen an der Tagesordnung gewesen sein. Der Ort war als Lindenhotel berüchtigt. Heute befindet sich hier eine Gedenkstätte, die an Verfolgung und Gewalt unter den unterschiedlichen deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts erinnert. Aber unser Weg geht jetzt weiter. Dorthin, wo das geballte Holland in Potsdam zu finden ist. Zu ihrer Linken liegt der Anbau der Gedenkstätte Lindenstraße, Nummer 55. Kommen Sie, treten Sie etwas näher an die Fassade. Dann lesen Sie Schlagentin auf einigen Steinen. Die Stempelung der Ziegelei aus dem Jerichoer Land. Laufen wir weiter bis zur nächsten Ecke. Lindenstraße, Ecke Gutenbergstraße. Die Gutenbergstraße ist die längste Straße der historischen Innenstadt. Biegen Sie hier am Café Leila nach rechts in die Straße ein. Sie können weit schauen. Im 17. Jahrhundert lebten hier viele HändlerInnen und Gewerbetreibende. Heute laden Gaststätten, Cafés und kleine Läden zum Bummeln ein. Wir laufen nun rechts die Straße hoch. Im letzten Drittel der Gutenbergstraße ahnen Sie schon das Ziegelrot des holländischen Viertels. Sind Sie schon an der ersten Querstraße angekommen? Wenn ja, bleiben Sie einen Moment an der Kreuzung stehen. Schräg links gegenüber steht ein Eckhaus mit dem Erker, der über die gesamte Höhe geht. Bekannt als Dorto 65 wurde dieses Gebäude am 19. Dezember 1989 besetzt, also sehr bald nach dem Mauerfall. Mit dem Flugblatt Wohnraum in Potsdam, Dorto Straße 65 besetzt, forderten die BesetzerInnen Mietrecht für Häuser und Wohnungen in der Umgebung. Im Gegenzug boten sie ihre Mithilfe bei der Instandsetzung der vielen heruntergekommenen Häuser in der Gegend hier an. Sie wissen ja, zu DDR-Zeiten gab es einen Sanierungsstau. Nicht nur hier in der Dortostraße, sondern überall in der historischen Altstadt, auch im holländischen Viertel. Es fehlte an Geld, an Material zum Bauen. Zahlreiche weitere Häuser wurden danach besetzt, besonders in der Gutenbergstraße. Kommen Sie, wir überqueren die Straße und laufen weiter geradeaus bis zur nächsten Querstraße. Die Gutenbergstraße entstand im Zusammenhang mit der zweiten Stadterweiterung im Jahr 1738. Hier gibt es viele unterschiedliche Baustile zu sehen. Zwischen meist verputztem Fachwerk und barocken Fassaden finden sich hier und da auch Neubauten. Ein paar marode Gebäude sind schon zu DDR-Zeiten ersetzt worden. Viele Altbauten konnten aber gerettet werden. Sind Sie an der Kreuzung Gutenbergstraße-Ecke Jägerstraße angekommen? Wenn Sie das Haus mit dem Adler auf der Spitze des Daches sehen, Jägerstraße 32, dann sind Sie richtig. Laufen Sie weiter bis zur Konfesserie Felicitas in der Nummer 26 und betrachten Sie für einen Moment das Gebäude gegenüber. Auf der linken Seite des Hauses ist das Fachwerk gut zu erkennen. Die Fassade der Nummer 93 leuchtet senfgelb. Es handelt sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude im barocken Stil. Heute stehen alle historischen Gebäude in der Gutenbergstraße unter Denkmalschutz. Die zweite barocke Stadterweiterung ist als Flächendenkmal komplett in die Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragen. Sie wissen sicher, für EigentümerInnen ist es oft teuer, den Denkmalschutz an ihren Fassaden umzusetzen. Wir laufen weiter zur nächsten Querstraße. Auf dem Weg zur Friedrich-Ebert-Straße sehen Sie weitere aufwendig sanierte Altbauten. Von den Mietpreisen haben Sie ja schon gehört. Von hier aus sehen Sie schon die roten Ziegelbauten. Wir nähern uns dem Magneten des Potsdam-Tourismus. Spüren Sie seine Anziehungskraft? Rechts von Ihnen müsste sich das Blumenhaus am Holländerviertel befinden. Sehen Sie gegenüber am Gebäude das runde Fenster? In den 60er Jahren wurde das Eckhaus abgerissen und das Grundstück in der Zwischenzeit vielfältig genutzt. Der Neubau aus den 90er Jahren sollte den barocken Charakter des Stadtteils einbinden. An diesem Haus also sind barocke Elemente modern interpretiert. Entdecken Sie die Ähnlichkeiten? Auf der anderen Straßenseite liegt das holländische Viertel. Gleich tauchen wir ein, lernen seine Baugeschichte und Architektur kennen. Doch vorher müssen wir die Friedrich-Ebert-Straße überqueren. Achten Sie auf den Verkehr, hier ist viel los. Wenden Sie sich nach links und überqueren Sie auch die Gutenbergstraße in Richtung Nauener Tor. Das holländische Viertel ist in vier Carrés unterteilt. Carré kommt aus dem Französischen und bedeutet Viereck. Vier Häuserblocks also, die von der Mittelstraße und der Benkertstraße durchkreuzt werden. Spazieren Sie entlang der roten Häuserfassade, vorbei an Boutiquen mit Zigarren und Weinen. Hier geht es ziemlich edel zu. Wenn Sie nach rechts in die Mittelstraße abgebogen sind, bleiben Sie nach ein paar Schritten hier am Wegweiser Hartelijk Welkom, herzlich willkommen, stehen. Kommen Sie, wir kehren nochmal ins 18. Jahrhundert zurück. Eine Zeit, in der die Bevölkerung in Potsdam durch Zuzug rasant wuchs. In nur 10 Jahren von 1.000 Menschen und 220 Häusern auf 12.000 Menschen in 1.000 Häusern. Lassen Sie Ihren Blick schweifen, die Straße mit dem alten Kopfsteinpflaster entlang, unverputzte Backsteinfassaden. Gelingt es Ihnen, sich die parkenden Autos wegzudenken? Kommen Sie an, im malerischen Kleinod in der Altstadt. Wie sieht der Himmel über den hübschen Giebeln heute aus? Die Idee, hier ein Stück Holland in Potsdam zu errichten, hat der Soldatenkönig vermutlich auf seiner Reise 1732 gehabt. Gebaut wurde das holländische Viertel in den Jahren darauf als krönender Abschluss der zweiten barocken Stadterweiterung. Unter den ersten Ankömmlingen, die der Soldatenkönig in den Niederlanden angeworben hatte, waren alle zur Errichtung eines holländischen Hauses nötigen Gewerke vertreten. Zimmermeister, Maurermeister und Tischler. Ja, wir wissen nur von Männern, die in diesen Berufen arbeiteten. Und Baumeister Jan Baumann. Als er 1732 in Potsdam eingetroffen war, beauftragte ihn der Soldatenkönig, ein Viertel für seine Landsleute zu planen. Wir sagten es bereits, von den NiederländerInnen versprach man sich einen Innovationsschub für Potsdam. Im Gegenzug sollten sie gut wohnen und sich rundum wohlfühlen. Gesagt, getan. Die von den Ingenieuren Andreas Berger und Pierre de Gaillette für die barocke Stadterweiterung entwickelten Hausformen verband Baumann mit holländischen Typologien. In leuchtend rotem Backstein gemauert, wechseln sich in der Mittelstraße traufständige und giebelständige Häuser ab. sehr gleichmäßig. Damals war das Ideal des Königs die Modellstadt. Alles auf dem Reißbrett geplante, ordentliche und einheitliche gefiel ihm. In den Niederlanden des 18. Jahrhunderts baute man individueller, nach persönlichem Geschmack und entsprechend dem Geldbeutel. Häuser, wie sie hier gebaut wurden, entsprachen im Ursprungsland eher Lagerhäusern oder Altenheimen, den sogenannten Hofjes. In den Niederlanden wäre das Viertel so also nicht gebaut worden. Kommen Sie, wir gehen weiter. Folgen dem Fußweg der Mittelstraße. Wie holländisch ist das holländische Viertel tatsächlich, könnte man also fragen. Es ist eine Mischung aus preußischer Baukunst und holländischem Stil. Ein großzügiges Angebot an Fachkräfte, die diese Häuser schlüsselfertig zur Verfügung gestellt bekamen. Geschenkt, wenn man so will. Bis heute ist das Viertel attraktives Indiz für die intensiven Beziehungen zwischen den Niederlanden und Brandenburg ab dem 17. Jahrhundert. Zu Ihrer Rechten sind Sie gleich am Jan-Baumann-Haus mit der Nummer 8 angekommen. Bleiben Sie hier stehen. Baumann. Der Name ist Programm. Seine vielfältigen Talente befähigten ihn, den Bau des Viertels zu planen und fachlich zu begleiten. 134 Häuser. Nicht schlecht für einen, dem das offenbar nicht alle zugetraut hatten. Als der Soldatenkönig im Jahr 1740 starb und Friedrich der Große übernahm, waren die beiden westlichen Blöcke des Viertels entlang der heutigen Friedrich-Ebert-Straße bereits fertiggestellt. Ausnahmsweise funkte der Sohn hier nicht in die Baupläne seines Vaters. Er brachte die Umsetzung zum Ende und ließ auch die beiden im Osten gelegenen Karrees fertigstellen. Jan Baumann und der große Architekt Knobelsdorf sollen einander hier um das Jahr 1737 herum zum ersten Mal begegnet sein. Ob sie sich verstanden? Offenbar ergänzten sie sich gut. Hier der Künstler und Architekt Knobelsdorf, dort der Handwerker und Baumeister mit dem technischen Sachverstand, der auch die Kosten im Blick behielt. Schauen Sie sich die Giebel der Häuser an. Insgesamt strecken 59 Häuser ihre meist glockenförmigen Giebel in den Potsdamer Himmel. Früher hatten alle Dächer kleine Türme auf den Schornsteinen, an denen Fähnchen gleichmäßig im Wind wehten. Es sah sicher sehr hübsch aus. Neben den sogenannten halben Häusern wurden hier auch die größeren Traufenhäuser erbaut. Genau gegenüber sehen Sie ein typisches Exemplar. Hier war Handwerk untergebracht, das mehr Raum benötigte. Brauereien zum Beispiel. Auch wohlhabendere Händler leisteten sich das mehr an Platz. Neben der Dachform mit der Regenrinne an der Straßenseite erkennt man die Traufenhäuser im holländischen Viertel auch daran, dass im Obergeschoss 5 Fenster nebeneinander stehen, also 5 Achsen. Der Eingang in der Mitte wird links und rechts von 2 Fensterreihen flankiert. Auch die quadratisch verglasten, weiß gestrichenen Fenster, die sich so kontrastreich vom Rot der Ziegel absetzen, sind ein charakteristisches Element, das auf holländische Handwerkstradition zurückgeht. Gegenüber sehen Sie auch die weißen und weißgrünen Windläden. Sie runden das Bild ab. Im Jan-Baumann-Haus hat der Namensgeber übrigens nicht selbst gewohnt. Diese Immobilie eignete sich nur besonders für das Museum, weil der Innenraum gut erhalten ist. Der Fußboden in der Küche, der Kachelofen in der Stube und die Obkammer. Ein erhöhter Raum, von dem aus der Geschäftsinhaber die ArbeiterInnen in der ebenerdigen Stube gut überwachen konnte. Am Kamin wärmten sich schon die BewohnerInnen im 18. Jahrhundert ihre Hände. Und in dem kleinen Garten hinter dem Haus standen auch früher Obst- und Nussbäume, ganz so, wie sie es heute vorfinden. Wenn Sie nachher noch Zeit haben, der Besuch des Museums lohnt sich. wechseln wir hier die Straßenseite. Weiter geht es zur Ecke Mittelstraße-Benkertstraße. Auf geht's. Für die Architektur hier im Viertel brauchen wir Ihre volle Aufmerksamkeit. Schärfen Sie Ihren Blick und laufen Sie den Fußweg entlang, bis Sie an der Kreuzung angekommen sind. Gehen wir ein Stück nach links in die Straße hinein und bleiben vor dem Haus mit der Nummer 3 stehen. Das prachtvolle Haus gegenüber hat sogar 7 Achsen. Hier ist eine der kunstvollen barocken Holzdekorationen erhalten, die auf der Mittelachse der Traufenhäuser bis zum Dachgesims reichten. Gegenüber erkennen Sie auch die Lisenen, schwach hervortretende Verstärkungen, die die Mittelachse betonen. Die Ziegel aus der Gegend hier waren übrigens besonders fest und hatten gleichzeitig Lufteinschlüsse, wodurch sie ausgezeichnet als Dämmung funktionierten. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass es hier und da Farbunterschiede zwischen den Ziegeln und sogar fleckige Fassaden gibt. Wo alte Ziegel bei der Restauration fehlten, kamen neue Ziegel mit anderem Farbton zum Einsatz. Manche Fassaden wurden rot gestrichen, um die Unterschiede auszugleichen. Nicht alle originalen Fenster konnten erhalten werden. Heute erlaubt der Denkmalschutz auch Kreuzsprossenfenster, wie sie zur Gründerzeit, also Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, typisch waren. Apropos 19. und 20. Jahrhundert. Das holländische Viertel blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Die Verelendung im 19. Jahrhundert und die Verwahrlosung der Bausubstanz nach 1945 gehören genauso dazu wie die Hausbesetzerszene nach der Wende. Und der andauernde Streit um den Denkmalschutz in der neueren Zeit. Schon zu DDR-Zeiten gab es übrigens Initiativen, dieses einzigartige Ensemble vor dem Verfall zu retten. Mitten in die Planungen zur Sanierung platzte die Wende. Zuerst mussten, wie überall in der ehemaligen DDR, die Besitzverhältnisse geklärt werden. Doch seit Mitte der 90er Jahre hat sich das holländische Viertel zu einer TouristInnenattraktion entwickelt. Nicht immer lassen sich die Interessen von PotsdamerInnen, Gastronomen, dem Einzelhandel und Besuchenden harmonisch vereinen. Immerhin gibt es hier noch letzte Bastionen alternativen Lebens. Wenn Sie nach links schauen, erkennen Sie ein paar Häuser weiter die Regenbogenfahne des queeren Cafés La Leander. Seit 1989 bietet es der queeren Community einen sicheren Ort für Vernetzung, Bildung und Kultur. Drehen Sie sich jetzt wieder nach rechts und gehen Sie weiter. Über Überqueren Sie an der Kreuzung erst die Mittelstraße . Dann wenden Sie sich nach links, wechseln die Straßenseite, drehen Sie sich jetzt wieder nach rechts und gehen Sie weiter. Achten Sie auf Autos und Fahrräder und schlendern Sie gemütlich los. Unser Ziel ist Kettenchaos Design, der Schmuckladen in der Hausnummer 16. Sie haben nun einiges über die Baugeschichte in diesem Carré gehört. Aber wer hat hier überhaupt gewohnt? Und was für Geschichten hätten diese Menschen uns zu erzählen? Stellen Sie sich das Viertel im 18. Jahrhundert vor. Kinder spielen in den Hinterhöfen und Pferdekutschen rattern über die Straße. Ganz schön viel los hier. Sind Sie am Schaufenster angekommen? Werfen Sie einen Blick hinein. In der Mitte des Raumes, dort, wo jetzt auf Tischen und Ständern Schmuck angeboten wird, war damals ein Kamin. Sehen Sie das? Er erhellt das ganze Zimmer. Da irgendwo steht ein Webstuhl. Eine Frau kniet davor. Kinder rennen durchs Haus. Hinten rechts in der Ecke ein Stapel Decken. Dieser Raum war die Stube, das Herz des Hauses. Hier spielte sich das Leben ab. Hier wurde gearbeitet, hier wurden die Kinder betreut. Hinter der Stube die Küche mit einem offenen Herd. Eine Familie hatte zwei Räume und die Obkammer zur Verfügung. Von der Pflicht, Soldaten zu beherbergen, waren die neu angesiedelten Familien hier im Viertel übrigens befreit. Auch mussten die Söhne nicht zum Militär. Die Handwerker, die hier wohnten, verdienten ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf ihrer Waren, arbeiteten auf einer der vielen Baustellen in der Gegend und belieferten den Hof. Nur ein Viertel der Leute hier stammte übrigens tatsächlich aus den Niederlanden. Menschen aus vielen Regionen Europas lebten hier zusammen. Es gab eine hugenottische Gemeinschaft, eine böhmische, fränkische und eine aus der Schweiz. Dass hier auch niederländische EinwanderInnen lebten, ist aber vielfach belegt. Im Garten eines Hauses hier in der Nähe wurden tönerne Pfeifenköpfe gefunden, die EinwanderInnen aus den Niederlanden mitgebracht hatten. Lassen Sie uns ein Stück weitergehen. Wir folgen dem Gehweg bis zur nächsten Straßenecke. Sind Sie an der Ecke, an der die Benkertstraße die Gutenbergstraße kreuzt? Sehr gut. Wenden Sie sich nach rechts und überqueren Sie die Benkertstraße erneut. Achten Sie auf den Verkehr. Stellen Sie sich neben die Straßenlaterne, so dass sich das Viertel in Ihrem Rücken befindet, und lassen Sie den Blick schweifen und Ihrer Fantasie freien Lauf. Zu Ihrer Rechten sehen Sie den äußeren Rand des holländischen Viertels. Die Fassaden gehen auf den Bassinplatz. Im 18. und 19. Jahrhundert besaßen diese Häuser alle einen Vorgarten. Dort, wo heute der graue Gehweg die Erde versiegelt, blühten einst Sonnenblumen, Tulpen und Kräuter. Ein alter Mann sitzt auf seiner Bank. Er zieht an seiner Pfeife. Was für eine Idylle. Man hätte große Lust, in eines dieser Häuser einzuziehen. Wenn da nicht dieser bestialische Gestank wäre. Und nein, wir sprechen nicht vom Tabak des älteren Herrn. Der Gestank hat andere Ursachen. Ihnen gegenüber, wo jetzt Bäume in Reih und Glied stehen, befand sich im 18. Jahrhundert das Bassin, das dem Platz seinen Namen gibt. Im Zentrum des Beckens gab es eine kleine Insel, auf der ein Schmuckpavillon prangte, die Gloriette. Ebenfalls ein Ziegelbau mit aufwendiger Haube, sehr malerisch. Holländische Häuser und Wasser, das gehört zusammen, denken Sie. Genau, die barock eingefasste Wasserfläche war damals Teil der baulichen Inszenierung von Holland in Potsdam. Und technologisch sinnvoll schien sie auch zu sein. Im Zusammenhang mit dem Bau des Viertels bemühte man sich, die östlich gelegene Feuchtwiese zu entwässern. Das Abflusssystem versagte. Das Bassin verlandete immer mehr und begann zu stinken. Im 19. Jahrhundert wurde es zugeschüttet und von der einstigen barocken Wasseranlage blieb nur der Name, Bassinplatz. Schauen Sie nun links die Straße hinunter. Links die vertrauten roten Fassaden, rechts der Bassinplatz. Sehen Sie die Querstraße am Ende der Gutenbergstraße, dort wo der Platz endet? Am Verlauf dieser Straße befand sich die Stadtmauer. Das holländische Viertel lag in ihrem Schatten. Wie hat sich das wohl angefühlt für die Menschen hier? Beengt, abgedrängt oder geschützt und behütet? Stellen wir uns noch einmal das bunte Treiben vor. Unterschiedliche Handwerkskünste, Sprachen und Temperamente. Lassen wir die Stadtmauer zu unserer Rechten liegen. Der Bassinplatz ist nun in unserem Rücken und wir laufen die Straße auf dieser Seite zurück zur Kreuzung. Da bleiben Sie stehen. Tauchen Sie langsam aus der Geschichte wieder auf. Huhu, sind Sie wieder ganz im Hier und Jetzt? Hinter uns Idylle, vor uns jede Menge Boutiquen und Gastronomie. Dort links mit dem grünen Schild zum Beispiel das Café Poffertjes en Pannekoeke und das etwas feinere Restaurant Der Fliegende Holländer, wo man sich den Bauch vollschlagen kann. Das Viertel ist heute vom Tourismus geprägt. Die Mieten sind hoch, viele Wohnungen werden an Feriengäste vermietet. Wie überall in dieser Stadt und in anderen Städten hat sich die Geschichte tief in die Mauern eingeschrieben. Sie war wechselvoll, hat Spuren hinterlassen, die wir im Alltag oft nicht wahrnehmen. Handwerksbetriebe findet man nur noch vereinzelt in den roten Backsteinhäusern. Hier stehen alle Zeichen auf Willkommen für die Schaulustigen. Dass die Touristen kommen, ist Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil sie das normale Leben zum großen Teil verdrängt haben, sodass dieses Areal wie eine Kulisse wirkt. Segen, weil sie Geld mitbringen. Und Aufmerksamkeit für ein besonderes Bauprojekt, das erhalten werden konnte. Das Viertel wird vom Denkmalschutz davor bewahrt, baulich allzu sehr in die Gegenwart gezerrt zu werden. Und wir können in der Vergangenheit schwelgen oder versuchen, uns ihr neugierig anzunähern. Die beherzte Initiative des Soldatenkönigs ist aufgegangen. Mithilfe all der eingewanderten Familien wurde Potsdam zur glanzvollen Residenzstadt Preußens. Was meinen Sie? Wäre so eine originelle und kostspielige Anwerbungsoffensive auch etwas für uns Heutige? Werden auch wir künftig schmucke Quartiere in ausländischen Baustilen planen, um Fachkräfte für Handwerk und Pflege ins Land zu locken? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende und Sie sind wieder sich selbst überlassen. Schön, dass wir zusammen unterwegs waren, um Holland in Potsdam zu suchen. Am alten Rathaus, in dem sich heute das Potsdam-Museum befindet, wo Sie noch viel mehr über die Geschichte erfahren können, am Stadtkanal, dem verstummten Glockenspiel, am großen holländischen Haus in der Lindenstraße und nun hier im berühmten holländischen Viertel. Sehen Sie sich weiter um. Was gibt es noch zu entdecken? Ich sehe wer, sagen die Menschen aus den Niederlanden zum Abschied. Ich sehe dich wieder.
Von Sümpfen und Bassins. Niederländische Spuren in Potsdam. Ein Audiowalk des Potsdam Museum in Kooperation mit dem Studiengang Europäische Medienwissenschaft, Fachhochschule Potsdam und Universität Potsdam. Ein Seminargruppenprojekt unter der Leitung von Anna Opel. Von Jojo Tyrylimov, Anneke Schüngner, Lale de Boer, Sophia Sahar, Linda Schmitz, Gabriela Ortega, Charlotte Manns, Nele Hohlfort, Nina Bohn, Ika Kutzischwili und Anna-Maria Kerger. SprecherInnen: Ulrike Beerbaum, Matthias Schervenikas. Musik: Matthias Schrön. Technische Realisation: Florian Wörl.